Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Rückblickes in die zweite Staffel. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, es ist tatsächlich eine ganze Weile her, dass ich einen Rückblick gemacht habe und dass ich den ersten Teil des Rückblickes in die zweite Staffel gemacht habe tatsächlich. Warum da so eine große Lücke entstanden ist, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber ich kann nur sagen, es ist viel, viel passiert seitdem. Trump ist nun Präsident und der Papst ist Ostermontag gestorben, kurz nachdem J.D. Vance ihn besucht hat. Ja, nein, stopp, ich bin hier nicht so einer, der da einen Zusammenhang sucht. Darum kommen wir jetzt direkt zum Wesentlichen, zu Episode 178, die jetzt schon wieder unfassbare 36 Episoden her ist und in der ich mich mit dem Rückblick in die zweite Staffel beschäftigt habe und die am 5. August 2024 online gegangen ist. Das ist der Rückblick auf eine Staffel, die ich eigentlich nicht machen wollte und die es ohne euch da draußen sicher so nie gegeben hätte. Vielen Dank nochmal an alle, die da zugehört haben. Alle Episoden, die ich heute und in den kommenden Rückblenden präsentiere, sind nach wie vor online, überall, wo es Podcasts gibt, also zum Beispiel bei Apple und bei Spotify. Geendet hat der Rückblick in Episode 178 mit einem Ausschnitt aus Episode 31 mit Manuel Dolderer von der Code University in Berlin, mit der wir nach wie vor verbunden sind, denn Hanno Grimm, unser Programmierer, hat dort studiert und arbeitet immer noch eng mit der Hochschule zusammen. Erst vor kurzem hat er uns unterstützt dabei, dass das neue Einreichungsformular für den Deutschen Fotobuchpreis online gehen konnte. Danke nochmal an Hanno an dieser Stelle und viele Grüße nach Berlin. Machen wir also mit Episode 32 weiter, und zwar mit Professor Dr. Nils Henze, der unter anderem an der Universität in Regensburg lehrt. Hören wir mal kurz rein in Episode 32, die am 11. Januar 2021 mitten in der Pandemie erschienen ist.
Wo ist denn der Anknüpfungspunkt in Ihrer Arbeit zu fotografischen Bildern?
Also ich glaube, ein Anknüpfungspunkt ist, dass Fotoapparate ein spannendes Beispiel dafür sind, wie die Welt durch Computer verändert wird. Wir benutzen das auch in unserer Vorlesung. Also als Beispiel, dass wir zeigen, so sahen Fotoapparate vor 10, 20, 50 Jahren aus. Und dann ist irgendwas passiert und heute haben wir Smartphones. Und wir sehen das für Fotoapparate, aber natürlich auch für andere Arten von Geräten, dass die sich radikal verändert haben. Bei Fotoapparaten ist es dann vielleicht noch dramatischer. Fotoapparate sterben halt aus. Also die Verkaufszahlen sinken seit Jahren. Und man kann sich fragen, warum ist das so? Das ist auch schon seit lange abzusehen, seit 10 oder 15 Jahren. Und ich glaube, der Grund ist Software, die da drin steckt. Die Software in Fotoapparaten ist wahnsinnig schlecht. Ich habe jetzt kürzlich angefangen, Kameras auszuprobieren. Und ich dachte, meine Canon-Kamera wäre schlecht. Dann habe ich so eine Sony ausprobiert und dachte, oh mein Gott, ja, das geht ja gar nicht. Man kann sich überlegen, was war die letzte Innovation? Das waren wahrscheinlich Videos, die ich jetzt damit aufnehmen kann. Aber so richtig passiert da nicht. So von einer Generation zur nächsten. Und auf der anderen Seite haben wir die Software auf Smartphones und die ist wahnsinnig gut. Also natürlich mögen wir nicht alle das, alles, was auf unseren Smartphones läuft, aber so, wenn man das von außen drauf schaut, entwickelt sich die immer noch weiter und die ist wahnsinnig gut. Und was einfach sowas, Firmen wie Google oder Apple haben halt den Vorteil Economy of Scale. Software baue ich einmal und kann die dann an meinem 1 Milliarde iPhones ausliefern. Und das heißt, der Entwicklungsaufwand, den ich dafür habe, den verteilst du dann auf 1 Milliarde Geräte oder 1 Milliarde Benutzer, die das Ganze benutzen. Und naja, deswegen ist die Qualität irgendwie, glaube ich, gut, auch wenn wir das vielleicht nicht alle wahrhaben wollen immer. Aber auch das Ganze drumherum hat sich natürlich darauf eingerichtet. Und Fotoapparate, ich weiß nicht, ich habe versucht, die Bilder von meiner Kamera einfach nahtlos in die Cloud zu bringen. Und ich habe dann aufgegeben, weil ich es so schrecklich fand. Das heißt, das verändert sich irgendwie, das Gerät hat sich verändert. Und ich damit sind halt auch noch mehr Dinge passiert. Das heißt, es beschränkt sich nicht nur darauf, was für ein Gerät wir jetzt benutzen, sondern es hat halt auch noch mehr Implikationen.
Ja, da hängen ja eine ganze Menge Sachen dran, Berufe zum Beispiel.
Fotografen, ja, also Fotografen, die konnten oder die bringen ja nicht nur irgendwie ihre Fähigkeit mit, gute Fotos zu machen, sondern die bringen ja auch klassischerweise, die bringen ihre eigene Kamera mit. Das heißt, ich engagiere einen Fotografen, der kommt mit seiner Kamera und der hat dann mehr als einfach nur, dass er jetzt irgendwie dieses Foto gut machen kann. Und naja, deswegen würde ich davon ausgehen, dass Fotografen auch große Probleme dadurch haben, dass wir jetzt alle mit dem Smartphone unheimlich gute Bilder machen können. Und so gute Bilder, dass ich das auch als normaler Mensch, kann ich das auch gar nicht so wertschätzen, weil ich das auch gar nicht erkennen kann, wie gut die sind. Wie gut jetzt so ein professionelles Foto ist, wie sich das unterscheidet von einem, das ich vielleicht aufgenommen habe. Das heißt, technisch ist es eh so, dass der Unterschied immer kleiner wird. Und naja, wie dann die Fähigkeiten des Fotografen sind, das kann ich vielleicht auch nicht so gut abschätzen. Das heißt, da verändert sich dann ein ganzer Berufszweig und dann ist es natürlich auch so, dadurch, dass jetzt, ich weiß nicht, Fotografie vielleicht demokratisiert wurde, jeder jetzt Fotos machen kann, sind natürlich auch noch mehr Dinge passiert. Jeder macht jetzt Fotos für alle möglichen Gelegenheiten und weil es jetzt nicht mehr professionell ist, mache ich alles Mögliche an Fotos damit. Ich fotografiere meinen Bildschirm, weil ich irgendwie einen Screenshot teilen will und es jetzt einfacher ist, als wenn ich jetzt die richtigen Werkzeuge dafür benutzen würde. Ich fotografiere Adressen, Schilder, wo ich bin, Nahrungsmittel und typisch und für ganz unterschiedliche Gründe, aus denen ich das tue. Das heißt, da verändert sich alles einfach dadurch, dass wir Computer in Geräte reingebracht haben und naja, zufällig hat das Gerät eine Kamera und jetzt machen wir die Kamera gut und jetzt haben wir ganz viel verändert in der Gesellschaft, einfach dadurch, dass wir Software in Geräten haben.
Ja, Software in Geräten, die von alleine was machen. Damals vor 4 Jahren war der Monolith KI schon auf dem Weg zu uns, aber eben noch nicht eingeschlagen. Und dann ging es ab. Als es dann in der nächsten Episode darum ging, wann etwas noch fotografisch oder eben nicht mehr Fotografie ist oder zu nennen ist. Dazu sprach ich am 14. Januar 2021 in Episode 33 mit jemandem, den ich bereits während meines Studiums an der Folkwang-Schule Anfang der 2000er Jahre kennengelernt habe, der damals wissenschaftlicher Mitarbeiter von Hertha Wolf war und heute Professor an der Universität in Bonn ist. Darüber hinaus stand er 2017 bei unserer ersten Festivalausgabe als Referent auf dem Podium. Danke nochmal, Jens, an dich. Hören wir mal rein in das Gespräch, das die Frage geboren hat: Müssen wir die Fotografie neu denken?
Es gibt ja immer Fragen, die tauchen immer wieder auf in meinem Podcast, wie zum Beispiel diese hier. Machst du einen Unterschied zwischen Fotografie und fotografischen Bildern?
Ja, also das ist auch eine interessante theoretische Frage, die sich schon daran entzündet hat, dass Rosalind Krauss etwa in ihren Arbeiten der 70er und 80er Jahre auf den Begriff das Fotografische verwendet hat und das dezidiert unterschieden hat von einzelnen fotografischen Bildern, sozusagen eher als paradigmatisches Verfahren, das etwa mit Spur und Index arbeitet. Also es gibt die beiden Aufsätze von Rosalind Krauss, die Anmerkung zum Index 1 und 2 heißen. Und in diesen Aufsätzen geht es ausgehend von der Fotografie um eine Reihe von künstlerischer Positionen, die etwa Ortsbezogenheit, Situiertheit, Indexikalität, Spur und sowas thematisieren, ohne unbedingt selber mit Fotografien zu arbeiten. Also es geht eher darum, dass die Fotografie gewissermaßen zu so einer Art Paradigma geworden ist, unter dem die künstlerische Produktion der Moderne steht, selbst wenn sie nicht mit Fotos arbeitet. Und da ist zum Beispiel ein ganz klarer Unterschied gemacht worden zwischen dem Fotografischen als allgemeinem Paradigma und konkreten fotografischen Bildern. Ja, und deswegen, also zumindest in dieser Hinsicht kann man das auf jeden Fall unterscheiden, dass man gewissermaßen das Prinzip der Fotografie, also die Einschreibung von elektromagnetischer Strahlung in einen Sensor, wird es vielleicht die abstrakteste Definition, die man von Fotografie geben kann, dass dieses Prinzip kann man natürlich getrennt betrachten von konkret vorliegenden Bildern.
Also es muss immer einen Sensor geben oder eine Trägerfläche, die das Licht sozusagen aufnimmt.
Genau, also es muss kein sichtbares Licht sein. die Aufzeichnung muss nicht chemisch sein, die Aufzeichnung muss nicht dauerhaft sein. Aber wenn es keine Aufzeichnung einer elektromagnetischen Welle auf einen oder in einen Träger gibt, kann man, glaube ich, nicht mehr von Fotografie sprechen. Das heißt ja einfach Fotografie und das ist eine Lichtschrift und wie gesagt, das ist allgemein genug. Da fällt auch die digitale Fotografie drunter, da fallen auch alle möglichen anderen Verfahren drunter, die zum Beispiel in den Wissenschaften oder in der Raumfahrt verwendet werden, die gar kein sichtbares Licht mehr aufzeichnen. Die einzige Frage, die man sich dann immer stellen kann, ist, wie stark ist das bearbeitet? Ich meine, bei den heutigen Smartphones arbeiten massive algorithmische Strukturen im Hintergrund, damit man mit diesen Winzoptiken überhaupt gute Bilder hinbekommt, die dann auch noch sensationell gut sind. Die sind natürlich hochgradig sozusagen artifiziell und konstruiert, diese Bilder in gewisser Weise. Aber das habe ich nie als Argument akzeptiert, sozusagen, dagegen, dass das irgendwie keine Fotografie sei, weil natürlich auch schon die Aufzeichnung von Licht auf einen chemischen Bildträger wie in der klassischen Fotografie ist sozusagen ein hochgradig konstruierter und artifizieller Vorgang. Ich meine, drei Farbfilme wachsen ja nun nicht an Bäumen. Ich meine, das setzt eine enorme Wissensgeschichte und eine enorme Industrie voraus. Deswegen ist das immer schon ein hochgradig artifizieller Vorgang gewesen und dass Smartphone-Bilder etwa so stark algorithmisch im Hintergrund bearbeitet und strukturiert werden, das ist für mich kein Argument, das nicht mehr Fotografie zu nennen, sondern das ist eben eine Art, vielleicht eine andere Form der Fotografie oder eine andere Weise, fotografische Bilder herzustellen, aber es bleibt eine Fotografie. Und bei aller Liebe, ich meine, so konstruiert die Smartphone-Bilder auch sein mögen, man erkennt ja trotzdem in der Regel, was da drauf abgebildet ist mit dem entsprechenden pragmatischen Kontext. Also hier, dies ist meine Tochter oder so. Das ist ja nicht dadurch entkräftet, dass das Bild irgendwie stark algorithmisch konstruiert ist.
Apropos Konstruktion, wie ist das dann mit CGI und Virtual Reality?
Naja gut, das ist eine andere Entwicklung. Das ist ja keine Einschreibung von Licht auf einen Sensor, sondern das ist eine algorithmische Bildkonstruktion, die eher in der Tradition der Malerei als der Fotografie steht. Und da habe ich mich auch intensiv beschäftigt mit der Geschichte der Computergrafik und verschiedenen Verfahren. Es gibt natürlich in der Computergrafik einen Zweig, ist aber auch nur ein Zweig, neben anderen, der sich mit fotorealistischem Rendering beschäftigt. Also wo es darum geht, Bilder zu erzeugen, die aussehen wie Fotos. Ja, aber das ist sozusagen, es wird ganz anders gemacht. Da geht es sozusagen darum, dass man Fotos analysiert, also ich vereinfache jetzt sträflich, dass man gewisserweise Fotos analysiert hat. Wie wirkt sich die Optik, wie wirkt sich die Blende, wie wirkt sich der Bildsensor, sei chemisch oder quantenelektronisch, wie wirkt sich die Belichtungszeit und so weiter auf die Erscheinungsweise des Bildes aus. Das kann man mathematisch darstellen und wenn man das mathematisch beschrieben hat, kann man in der Umkehrung Algorithmen erzeugen, die Bilder erzeugen, die so aussehen mit virtuellen Kamerä und so. Und die man beliebig, im Prinzip beliebig realen Fotos annähern kann. Und sowas ist natürlich stark angetrieben gewesen, vor allen Dingen durch die Filmindustrie, die sich sehr bemüht hat, Bilder zu erzeugen, die in fotografische Filme integriert werden können. Das macht ja Sinn. Und die können dann im Einzelfall Fotografien zum Verwechseln ähnlich sehen. Und da ist dann auch das berühmt-berüchtigte und gefürchtete Täuschungspotenzial auch nochmal selbstverständlich da. Aber das ist sozusagen, das ist ein anderer Weg. Das ist eher ein Weg, das ist eher was, was der, sagen wir mal, fotorealistischen Malerei ähnelt, als der Fotografie. Obwohl es im Grunde eben eine Simulation von Fotografie sein kann.
Also das darf man nicht Fotografie nennen.
Das würde ich fotorealistische Computergrafik nennen und nicht Fotografie.
Das ist aber die vermeintliche Zukunft für viele.
Ja, das ist ein weiteres Tool der Herstellung von Bildern. Ein weiterer Weg, der natürlich mit im engeren Sinne fotografischen Verfahren kombiniert werden kann. Weil im Grunde, wenn man ein digitales Foto hat und eine fotorealistisch gerenderte Grafik, kann man das natürlich auch kombinieren und das wird de facto ja auch kombiniert. In vielen fotorealistischen Grafiken sind ja auch fotografisch aufgenommene Texturen werden zum Beispiel verwendet und so weiter und umgekehrt sind alle Bilder, die fotografisch sind, digitale Bilder und die dann gedruckt werden, sind oft mit Photoshop nachbearbeitet, zum Beispiel gefiltert und so weiter, was dann wiederum Algorithmen werden darauf angewendet, die wiederum eine Wurzel in der Geschichte der Computergrafik haben. Also in der Praxis überlagert sich das natürlich vielfach, aber vom Prinzip her würde ich unterscheiden, dass es Bilder gibt, die durch die Einschreibung von Licht auf einen Sensor entstehen oder andere elektromagnetische Wellen. Und Bildern, die durch die algorithmische Konstruktion entstehen. selbst wenn das in der Praxis immer gemixt ist auf verschiedenen Ebenen, sind das die beiden Pole, die man, glaube ich, unterscheiden muss, trennscharf, wenn man sich dem theoretisch annähern will.
Ja, und in Episode 34, die am 20. Januar 2021 online ging, man achte hier auf die schnelle Aufeinanderfolge der Episoden, hatte ich Julia Steinigeweg zu Gast. Julia ist genau wie ich in Ostfriesland geboren und ihre Bilder fallen mir nach wie vor immer wieder auf in diversen Magazinen. Vielleicht auch oder eben genau, weil sie das gesagt hat in unserem Gespräch, was ihr gleich hören werdet und was ganz wunderbar, wie ich zumindest finde, den großen Bogen meines fotografischen Universums und die Diversität meiner Gäste abbildet. Hören wir dann mal rein.
Wofür schlägt dein Herz am Ende wirklich? Für die Jobs oder die freien Projekte?
Mein Herz schlägt eigentlich für Literatur. Das ist nicht...
Ja. Da habe ich dir die richtige Frage gestellt.
Also eigentlich schlägt es nicht mal unbedingt für... Also ich würde mir, glaube ich, eher eine Lesung oder eine... ich würde eher ins Schauspielhaus gehen, anstatt mir eine Fotoausstellung anzugucken. Und also ich mache es natürlich trotzdem und es ist alles okay, aber ich bin nicht diese Fotografen, die so klassisch, was weiß ich, Robert Frank oder sowas abfeiert. Ich finde ich alles toll und super und interessant mir anzuschauen, aber ich bin da nicht so sehr zu Hause. Ich finde Literatur und so literarische Debatten viel interessanter mir anzuschauen, weil erstens geht es da in der Kritik heißer her, was ich immer super finde. Also es ist irgendwie viel konfrontativer. Auch die Kritiker sind, ich will gar nicht sagen gemein, aber ich das überhaupt nicht gemein finde. Ich finde, das kann man ja trennen. Das Werk vom Autor sozusagen. Ja, aber ich mag die Auseinandersetzung, gefällt mir da sehr. Und ich mag bei der Literatur, dass eigentlich gefällt mir das Drumherum besser. Genau, es ist gar nicht so, dass mir ein Roman besser gefällt als ein klassisches Foto. Ich sage immer ein klassisches Foto, aber das, was man so, diese gesetzten Namen in der Fotogeschichte, sage ich jetzt mal. Und irgendwie interessiere ich mich mehr für die neuere Fotografie, die in meinen Augen auch irgendwie literarischer denkt. Und mit literarisch meine ich mehrdeutig. Also diese Trennung zwischen Autor und Erzähler, das finde ich interessant. Und in der Fotografie habe ich da noch kein Pendant dazu gefunden. Und also ich mag aber, wie man in der Literatur eben mit den Erzählern spielen kann und mit Erzählern, die unzuverlässig sind oder einem irgendwelchen Quatsch erzählen oder eben nicht oder einen auf falsche Fährten führen. Und das fehlt, oder das vielleicht habe ich auch selber noch nicht entdeckt in der Fotografie. Es liegt ja nicht daran, dass es das nicht gibt, sondern dass ich es vielleicht noch nicht gesehen habe. Beziehungsweise gibt es auch Fotografen, die damit spielen und das finde ich auch super. Aber man braucht ja auch Dinge, die man fotografieren kann, die eben lügen können sozusagen. Und das finde ich interessant. Generell interessieren mich Bilder, die lügen.
Und auch in deiner Arbeit?
Ich beschäftige mich in meinen Arbeiten ja auch mit menschlichen Kopien oder mit Simulationen im weitesten Sinne. Und ich glaube, was mir daran gefällt, ist gar nicht, was man jetzt denken könnte, oh cool, das sind jetzt Puppen, die sehen aus wie Menschen und es macht dann voll Spaß, die zu fotografieren. Oder es ist irgendwie ein neues Thema oder ein krasser Aufmacher sozusagen, sondern mich interessiert, dass diese Puppen so perfekt sind und eigentlich lügen können. Also sie können behaupten, sie wären ein Mensch und ich kann das durch die Fotografie nochmal unterstützen, indem ich sie so und so und so beleuchte. Da kommt wieder die Technik ins Spiel, die dann wichtig wird für mich, weil ich damit Dinge beleuchten und halt andere Dinge in den Schatten stellen kann. Das wäre bei den Puppen zum Beispiel sowas wie, dass die halt noch nicht perfekt sind. Also sie sehen nicht so so super überzeugend aus, wenn man denen jetzt mal unter freiem Himmel begegnen würde oder so. Dann würde man sofort sehen, das ist eine Puppe, aber mit Hilfe der Fotografie und dem Licht und ja, Inszenierungstechniken, sage ich mal, kann man das wieder verschweigen. Und so kann die Puppe zu einem Erzähler werden, der lügt. Und danach suche ich eigentlich immer in meinen Arbeiten nach Dingen, die lügen. Und deswegen gefallen mir eben, also ist mein Interesse auch so zugespitzt. Und ich habe halt während des Germanistikstudiums gemerkt, dass das in der Literatur, aber etwas ist, womit ja sehr viele Autoren spielen, und das ist ein alter Hut. Und das fand ich total cool, weil dann ist da so viel Material, in das man sich einarbeiten kann, durch das man sich so durchwurschteln kann. Dann gibt es halt Sekundärliteratur dazu und so weiter und so fort. Und das ist in der Fotografie, ja, also da suche ich gerade nach, sagen wir mal so. Es gibt bestimmt solche Texte, ich muss nur danach suchen, sagen wir es so. Sonst klingt das, glaube ich, ein bisschen, ja, ich weiß nicht, eingebildet vielleicht. Aber es ist auch sehr faul von mir, das zu behaupten. Ich suche ja gerade erst danach.
Ja, tatsächlich auffällig ist, wie schnell hintereinander ich damals die Episoden rausgehauen habe. Heute kann ich mir das nur noch durch die Pandemie erklären. Ich hatte einfach viel, viel Zeit dafür. Die fehlt mir heute etwas, aber der Deutsche Fotobuchpreis ist ja auch dazugekommen. Und so ging es dann direkt philosophisch in Episode 35 mit Götz Diergarten am 26. Januar 2021 weiter. Hören wir da mal rein.
Dann gehen wir jetzt mal so ein bisschen rein in deine Arbeit und, wenn man so will, in deine Philosophie von Fotografie. Wäre meine Frage, gibt es einen Unterschied für dich von Fotografie und fotografischen Bildern?
Das ist eine gute Frage. Ravel Neuville, ganz mutig, dieses Buch, mein erstes Buch, sehr aufwendig gestaltet, habe ich ohne Bild auf dem Cover veröffentlicht. Das geht eigentlich gar nicht für einen Anfänger. Es ist eine große Verlage, lehnen das meistens ab bis heute, dass das ohne Bild und dann noch ein Anfänger ein Buch herausgibt. Das funktioniert nicht auf dem Tisch, auf dem Ladentisch. Und da standen dann 67 Fotobilder und unten drunter Tableau-Fotografie. Wir haben lange gesucht nach dem Begriff französisch für Fotobilder. 67 Fotobilder. Ich spreche, wenn ich von meinen Arbeiten spreche, von Fotobildern. Weil die ganz gut das beschreiben. Das Medium ist die Fotografie. Es geht aber um das Bildhafte, um das Malerische, was uns umgibt. Und das ist eigentlich mein Thema bis heute, dass ich Dinge, die jeder sehen kann, also ich nutze keine Hilfsmittel, ich nutze keine schrägen Perspektiven, keine krassen Perspektiven, keine Frosch-, keine Vogelperspektive. Ich nutze kein Paparazzi-Objektiv, kein Tele, kein Weitwinkel, ganz leichtes manchmal. Aber es soll möglichst neutral auf Augenhöhe diese Sachen zeigen, die jeden umgeben, die jeder so wahrnehmen kann, wenn er den Kontext verlässt und fokussiert. Und schlussendlich vielleicht hilfreich meine Arbeitsweise, dieses Typologisieren, seriell das Typenähnliche miteinander ins Verhältnis setzen, auf diese Unterschiede hinweisen, indem man halt Gruppen von Bildern zusammenstellt, die vieles gemeinsam haben, aber auch kleine Kleinigkeiten haben, die aus der Reihe tanzen.
Du hast vorhin erwähnt, dass du jemand bist, der mit der Kamera arbeitet. Also bist du dann ein Fotokünstler oder ein Künstler, der mit Fotografie arbeitet?
Es hat ein bisschen gedauert, bis ich selbst von mir sage, wenn mich gefragt wurde, was machst denn du? Also ich sagte, ja, ich fotografiere, habe ich dann gesagt. Fotograf war ja noch lange Zeit geschützt, der Titel. Durftest dich Fotodesigner, durftest dich schimpfen, Fotograf war denen, die Gesellenprüfung gemacht haben. Und ich empfand mich nicht als solcher. Ich denke auch bis heute, dass ich technisch jetzt nicht hochversiert bin, nie eine Ausbildung hinter mich gebracht, auch an der Akademie eigentlich, bis auf Fotowerkstatt, Grundeinführung, Farbentwicklung, Filmentwicklung, Schwarz-Weiß, habe ich Kameratechnik, sowas nie gelernt, nie gezeigt bekommen. Und dementsprechend, Technik spielt wenig Rolle. Das Ergebnis zählt. Und ja, Fotokünstler ist, glaube ich, auch der Begriff, den ich beim Finanzamt angebe, aber auch so öfters nenne, weil er beschreibt dann schon Fotografie, aber auf mit künstlerischem Inhalt. Also das heißt bei mir dann eher so freie Inhalte. Fotograf ist für mich insofern belegt für viele, dass der Fotograf hat immer noch, obwohl es total überholt ist, für, glaube ich, 90% der Menschen, die man fragt, ein Studio, Blitzlichter, macht Porträts und Hochzeitsaufnahmen und Gesellschaftsfotografie. Der dann ein bisschen weiter denkt, der denkt dann an den Werbefotografen, der Produkte fotografiert, Table Shots, irgendwie Still Life und solche Sachen. Und dann fällt der Sportfotograf ein und das bin ich ja alles nicht. Also diese Abgrenzung ist da bewusst, also nicht wertend, überhaupt nicht, niemals.
Nee, das würde ich auch niemandem unterstellen. Aber jetzt ist es natürlich so, dass man im Netz zum Beispiel das ja auch ganz gerne mal beschreiben muss.
Ganz lustig. Ich bin Einsteiger in Sachen Social Media, muss man sagen, immer noch. Instagram-Account ganz schlecht gepflegt. Dass die wenigen Follower, die ich habe, da nicht abspringen, ist schon ein Wunder, ganz selten. Ich wollte die nur, ich wollte meine Arbeiten chronologisch da hochladen. Und zwar, wenn es geht, regelmäßig. Da sind manchmal Monate, wo nichts passiert. Und dann schicke ich wieder drei, weil die dann gut nebeneinander aussehen. Und ich packe dann also Hashtags, muss man mir auch mal erklären, wofür die eigentlich sind. Sie irritieren auf jeden Fall. Ich habe nämlich gestern zufällig mal geguckt, dachte ich, poste mal wieder was. Was habe ich denn da vorher hingeschrieben? Und ich nehme einen Hashtag und den nehme ich bald ganz schnell raus. Der heißt nämlich Hashtag Fotokunst. Und habe gestern festgestellt, was unter Fotokunst so subsumiert wird.
Oh ja, da mache ich demnächst einen Podcast draus, glaube ich.
Und das ist phänomenal. Da muss man schon sagen, das hat mit dem, wie ich es jetzt gerade versuchte zu beschreiben, leider nichts zu tun. Es ist eine andere Art von Fotografie. Es ist sozusagen die Fotografie, die... wo der Zugang auch leichter ist. Also das heißt, das sind Inhalte, die die Menschen bewegen und interessieren, die sie teilen können. Das ist Landschaft, das ist Porträt, das ist Menschen, das sind Situationen, das ist auch mal ein Tierbild. Das ist auch mal ein bisschen was, na, nicht anzüglich, aber so leicht in die Richtung. Das läuft dann da unter Fotokunst. Und da habe ich gedacht, oh Gott, ich muss da von diesem Begriff wegkommen. Zumindest bei den Hashtags.
Und in Episode 36 sprach ich am 3. Februar 2021 mit Ricarda Roggan. Hören wir da mal rein. Ah, da liegt mir eine Frage oder ein Gedanke direkt auf der Zunge. Und zwar hast du am Anfang ja so ein bisschen auch darüber erzählt und sehr schön, dass du dich mit den Objekten beschäftigst und nachher sozusagen auch in einen Dialog treten willst mit dem Betrachter. Das heißt, der Betrachter soll irgendwie sprechen mit dem Objekt, beziehungsweise das Objekt soll dem Betrachter etwas erzählen, was du dann durch das Bild vermittelst. Das heißt, eigentlich müsste es dir ja nicht um die Materialität des Fotos gehen, der Fotografie gehen, sondern eben nur um das, was abgebildet ist.
Ja, ja, gute Frage. Ja, das ist ein kniffliger Prozess. Er ist deshalb so komplex und ich liebe diesen Prozess deshalb so sehr, weil er nur im Medium der Fotografie so in dieser Form stattfinden kann, für mich zumindest. Wenn man diesen Prozess verbalisieren könnte, dann wären wir jetzt wieder in der Literatur, dann könnte man ihn in Worte fassen. Dann könnte ich auch darüber reden und dann könnte ich in der Form auch jemanden anderen, Dritten daran teilhaben lassen. Aber wenn wir mit dem Medium der Fotografie in einen bestimmten Bereich hineingehen, wo die Worte enden, wo es sich nicht mehr verbalisieren lässt, weil es nur noch, jetzt stehe ich genau an dieser Schwelle, da hören jetzt die Worte auf. Ich kann es gerade nicht mehr richtig sagen, was dann da beginnt. Aber es ist auf jeden Fall etwas, wo andere Prozesse greifen, wo eine andere Wahrnehmung greift. Und das abzubilden, ist eine Form des Gesprächs, die eben, wie gesagt, nicht verbal ist, sondern bildlich funktioniert. In einem Bild, in einem bestimmten Moment etwas zu erfassen, davon ist die, ich nenne es jetzt mal, die Magie auch der Fotografie, das, was die Kamera eben in diesem Moment leisten kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich der entscheidende Moment ist oder vielleicht noch eine andere Form des Moments, aber das ist etwas jenseits der Sprachlichkeit im verbalen Sinn, wie wir sie kennen. Vielleicht ist eine Sache wirklich sehr, sehr wichtig dazu zu wissen, das ist ein Moment von einer bestimmten Zeitlichkeit in diesem Prozess, der sehr, sehr langsam verläuft und sehr viel Zeit auch wirklich braucht. Das ist quasi die Voraussetzung, dass man alle Zeit der Welt hat, wenn man in so einen Prozess hineingeht mit Dingen, mit Gegenständen. Ich habe es jetzt immer darauf angewendet, weil das mein Metier ist. Andere arbeiten so, genauso auch mit Porträt, mit Landschaft, was auch immer. Das ist jetzt mal, was es betrifft, ist mal offen im Feld der Fotografie. Aber dieser Moment von alle Zeit der Welt haben, sich auf so ein Gespräch auch wirklich einlassen und da in die Tiefe zu gehen, das ist irre wichtig. Und das ist auch ein Prozess, der nicht zielgerichtet ist, wo man sozusagen nicht so rangeht wie, ich will jetzt dieses Bild haben und es soll irgendwie ziemlich cool aussehen und das machen wir jetzt ganz schnell, zack, zack. So, das Gegenteil davon findet da statt. Und es ist auch teilweise einfach irre schwer auszuhalten und das muss auch so sein, dass man da drin sitzt und sagt, wenn ich jetzt hier gerade warte auf das richtige Bild, ob es auch jemals kommt, weiß ich nicht genau, passieren auch Prozesse von eben Vakuum. Da entsteht dieses Vakuum in diesem Warten auf etwas, von dem man nicht weiß, was es eigentlich ist. Und dieses Vakuum erzeugt einen bestimmten Möglichkeitsraum, wo erst etwas auftreten kann. Deshalb ist dieses Ausschalten der Zeit, nenne ich es jetzt einfach mal, so ein charakteristischer Teil dieses speziellen Prozesses, der eben, ja, ganz anders verläuft als sonst Fotografie. Man hat ja immer so ein Klischee von so Klick und schnell und zehntel Sekunde. Aber in dem Bereich, den wir da betreiben, ist Fotografie wirklich genau das Gegenteil davon.
Ja, und in Episode 37 hatte ich am 10. Februar 2021 Tobias Grewe zu Gast. Und wir hören einen kleinen Auszug aus dem Gespräch darüber, wie er Fotografie neu denkt und neu sortiert.
Findet bei Instagram zum Beispiel jetzt sowas statt wie, mein Podcast heißt ja Fotografie neu denken. Findet da für dich sowas statt, dass da Fotografie neu gedacht wird?
Also ich glaube, bei Instagram findet man total viel. Ob das da immer neu gedacht wird, weiß ich nicht. Aber man findet sehr, sehr viel Inspiration. Und ich glaube, das ist echt ein Vorteil, dass man sich so viel anschauen kann. Und ja, man ist ja irgendwie visuell geprägt und man wird automatisch irgendwie zu den Dingen gelenkt, wo das Bildinteresse gerade im Moment dafür da ist. Und beispielsweise auf Instagram findet man dann ja viele Bilder, Menschen, die vielleicht auch eine ähnliche visuelle Prägung haben. Und das finde ich immer eine sehr spannende Erfahrung.
Also insofern wird das für dich dann sozusagen neu sortiert?
Ja, es wird dann sozusagen neu sortiert. Durch die vielen Einflüsse formt sich dann irgendwie wieder etwas Neues, ein neuer Gedanke, eine neue Idee. Und man muss dann die Fotografie für sich selbst neu denken. Und so kam es dann auch, dass es eher durch einen mehr unterbewussten oder unbewussten Prozess dazu kam, dass ich mit der Fotografie in Ausstellungen immer mehr in den Raum reingegangen bin. Sprich, ich habe die Raumsituation, die ich vor Ort vorgefunden habe, in meine Ausstellung mit einbezogen, habe sozusagen die Bilder in den Raum gedacht und den Raum in die Bilder. Und das hat irgendwie mich, ja, meine eigenen Arbeiten neu denken lassen und fordert mich immer wieder heraus, mit dem Raum zu arbeiten. Und es gibt eigentlich kaum noch Ausstellungen, wo ich nicht irgendwo auch installativ werde.
Also in den Raum reingehen wäre dann für dich der nächste Schritt?
Ja, genau. Es war für mich der nächste Schritt. Denn dadurch, dass ich mit dem Raum gearbeitet habe, beziehungsweise mit meinen fotografischen Arbeiten im Raum interveniert habe, habe ich für mich Fotografie und meine Arbeit nochmal komplett neu gedacht. Angefangen hat das dann so 2012 mit einer Ausstellung, die hieß Die Stille Post. Und es ging um das Weglassen, aber auch gleichzeitig um das Hinzufügen. Kuratiert hatte das damals Matthias Erntges. Und das hat mich wirklich sehr herausgefordert. Denn Gegenstand dieser Ausstellung war, ich habe von Abluftröhren einer Tiefgarage eine für mich sehr maßgebliche Arbeit gemacht, die hieß Colorfields. Und das, was dreidimensional in der abstrakten Fotografie von mir übrig geblieben ist, das habe ich sozusagen dann wieder zurückgeführt in die dritte Dimension in Form einer Skulptur, die ich habe bauen lassen. Und das Bildergebnis war insofern spannend, weil ich das Ursprungsobjekt nicht rekonstruieren wollte, sondern ich habe quasi nur das verwendet, was das abstrakte Bild noch an Dreidimensionalität übrig gelassen hat. Insofern auch die stille Post. Man hat etwas hinzugefügt und weggelassen. Und ja, das fand dann so auch seinen Höhepunkt 2017, also 5 Jahre später, beim Wilko Austermann im Antichambre, wo Wilko dann mit dem Ausstellungstitel Gegen den Raum vier Fotografen zusammengebracht hatte, die ja im Raum intervenieren, beziehungsweise Fotografie auch mit dem Raum in den Dialog setzen. Und das war natürlich für mich unter diesem Titel eine totale Herausforderung und spannender Prozess, mit meinen Arbeiten da im Raum zu intervenieren.
Ja, das war's heute mit dem zweiten Teil des Rückblickes der zweiten Staffel aus dem Jahr 2021 mit Episode 32, 33, 34, 35, 36 und 37. Beim nächsten Mal geht es weiter mit Episode Nummer 38. Freut euch mit mir darauf, denn es ist immer wieder interessant, in die Gespräche von vor 3, 4 Jahren reinzuhören. Viele Gedanken sind damals schon diskutiert worden, die wir genauso heute wieder und weiter diskutieren. Alle Episoden sind nach wie vor online, überall, wo es Podcasts gibt. Und ich danke euch fürs Zuhören, Mitdenken und Dabeisein. Die fotografischen Bilder und ihr seid der Grund, warum ich diesen Podcast weitermache. Und danke auch an dieser Stelle noch einmal allen ganz herzlich, die am Deutschen Fotobuchpreis teilnehmen und Bücher einreichen für das Kulturgut Fotobuch. Großartig. Vom 15. bis 19. Oktober 2025 sind wir wieder mit den nominierten Büchern auf der Buchmesse in Frankfurt. Und save the date, am 22. November 2025 wird in Regensburg in der Städtischen Galerie im leeren Beutel die Deutsche Fotobuchpreisverleihung stattfinden, als Abschluss des Symposiums vom Internationalen Festival Fotografischer Bilder. Kommt also gern nach Regensburg und macht euch bemerkbar bei uns. Wer jetzt schon bucht, ein kleiner Tipp, der ist sicher gut beraten, denn zu der Zeit beginnen bereits die Weihnachtsmärkte in Regensburg. Und das ist ein beliebtes Ziel. Das Line-up des Symposiums und die KünstlerInnen, die dabei sind dieses Jahr, gebe ich demnächst hier im Podcast bekannt. Wer sich über das Internationale Festival Fotografischer Bilder informieren möchte, der schaut einfach mal vorbei unter www.festival-fotografischer-bilder.de und trägt sich am besten in den Newsletter ein. Lasst also ein Abo da, das kostenlos für euch ist und werdet dann regelmäßig direkt informiert, wenn es eine neue Episode gibt. Und schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast@fotografieneudenken.de mit euren Vorschlägen und Anregungen. Also, gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Fotografie Neu Denken, der Podcast.